So, ihr Lieben, es ist soweit.
Bevor es losgeht mit dem nächsten Podcast.
Mit Daniela geht's heute los. Und ganz kurz davor haben wir noch ein Anliegen, von dem ihr sehr viel haben werdet.
Maximal profitiert.
Genau. Ja. So, wir haben einen Sponsor.
Die liebe Lisa von Mersor,
genau,
war ja gerade bei uns im Podcast.
Ja.
Hat von ihrem wundervollen Startup-Baby erzählt.
Was, glaube ich, gar kein Baby mehr ist, weil die Sachen so schön sind. Und wir haben auch schon vor Monaten mal davon geredet und die eine oder andere hat auch bei Mersor dann bestellt. Und jetzt kommt die Zeit, wo wir uns alle Gedanken machen übers Schenken und
ja, eigentlich eher in Panik geraten, was wir wem schenken. Und da kommt mehr so eigentlich wie gerufen. Und vor allen Dingen die 20%, die ihr kriegt,
ja,
mit dem Code GefühlsEchtX20, auch genau, nochmal bei uns nachzulesen auf Instagram.
Ja.
Denn Mersor ist ein Online-Shop für wirklich, also ich finde, ich habe da auch schon viel bestellt, sehr ausgesuchte, also wirklich persönliche, ausgesuchte und qualitativ sehr hochwertige Geschenkartikel. Ich habe mal eigentlich ein sehr banales Produkt, in Anführungszeichen, einen Lederschlüsselanhänger da bestellt, einen gravierten, personalisierten, mit so einem Goldschriftzug drin. Und das ist ein Produkt, was man eigentlich ja an ziemlich vielen Stellen findet, aber die Qualität war schon wirklich herausragend, wie ich fand.
Ja, ja, und was ich so besonders finde, ist, dass du all diese sehr einzigartigen Sachen personalisieren kannst.
Mhm.
Und dadurch wird es natürlich nochmal doppelt und dreifach individuell und so, dass die beschenkt werden, sich natürlich anders nochmal gesehen fühlen. Und allein durch die Stunde mit Lisa waren wir ja auch so reich beschenkt. Und es ist wundervoll, das zu sehen, mit wie viel Engagement die sich in diese Kunst des Schenkens reinwerfen. Und wir hatten das Gefühl, das passt total gut zu Gefühlsecht, zu uns, zu euch. Und freuen uns, wenn ihr euch da umschaut und schöne Sachen findet.
Genau, also ganz viel Spaß beim Stöbern. Für ihn, für sie, fürs Kind, für alle, für euch. Also
genau,
euch stellt euch mal an erste Stelle.
Und der
schenkt euch selber. Und genau, den Rabattcode findet ihr nochmal auf unserer Instagram-Seite.
Aber für die, die nicht bei Instagram sind?
Gefühlsecht X20.
Genau.
In alles in einem Wort und alles klein.
Okay.
Jetzt ganz viel Spaß mit Daniela.
Ja.
Ein Ego-Teil, der so ein bisschen das Gefühl hat, kontrollieren zu können, aber auch was machen zu können, dass die anderen eine bestimmte Erfahrung haben. Also ich hatte schon immer einen sehr guten Kanal, der einfach auch, womit die Menschen in Resonanz gehen und wo viele Dinge einfach passiert sind, ohne dass ich was dazu getan habe. Aber trotzdem ist so ein Teil da geblieben, der gesagt hat, naja, Daniela muss es machen. Sie muss es machen. Also ich muss wie nachhelfen. Also so ein letztes bisschen Demut, dass es braucht, um zu sagen, okay, ich bin einfach nur hier und die Dinge geschehen. Der war nicht da, sondern ich habe irgendwie gedacht, ja, ich mache das, ich kann das. Und es wird so von mir ganz viel verlangt, aber ich bringe das auch. Ne? Und das hat mich natürlich gehemmt, ja. Weil ich da mein ganzes Potenzial nicht erfüllt habe. Und gleichzeitig hat es mir Sicherheit gegeben. Und die habe ich schmerzlichst immer in meinem Leben vermisst.
Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit
Göttinga Magnussen
und Ziese Trautmann. Und endlich wieder in der Küche. Herrlich. Wir haben heute Daniela Iwin bei uns am Küchentisch an den Mikros. Und Daniela, du hast schon eine ziemliche Reise heute hinter dir. Du kommst heute aus Stuttgart und kommst wirklich extra für uns.
Für uns.
Hierher. Und für euch.
Mit Sonnenblumen in der Tür, strahlst noch mehr als der Strauß, wenn ich das so sagen darf. Und ich bin sehr, es war ein verrückter Tag, vielleicht streichen wir das Thema gleich nochmal an der einen oder anderen Streifen, wir das Thema nochmal an der einen oder anderen Stelle. Schön, dass du hier bist.
Ich freue mich total, bei euch zu sein. Und ich finde es auch ganz gut, wenn ich komme, wenn die Tage turbulent sind, weil das ist so echt und da kann man sich wirklich begegnen und das ist dann gleich von Herz zu Herz. Und
das stimmt. Du meinst bei dir immer gleich, wenn die Tür aufgeht, alle liegen in Tränen und
das gibt oder feiern. Das gibt es ganz oft. Ja, das gibt es ganz
Ach,
oft.
Deswegen.
Oh. Ja, ja. Gerade letzte Woche ist jemand im Wartezimmer schon zusammengebrochen. Da habe ich gedacht, okay, ja, manchmal muss man einfach auch direkt da sein. Und ja.
Das ist, glaube ich, eine von deinen großen Tugenden. Also ich erzähle noch mal kurz die Geschichte, wie der Weg hierher war.
Du meinst nicht die Zugfahrt?
Nee.
Der genau, davor?
Nee, die Fahrt davor. Dein Mann hatte mir geschrieben oder sogar aufs Band gesprochen, eins von beiden, und hat dich wärmstens empfohlen, meinte, also ihr müsst wirklich unbedingt mal...
Ich finde das so süß.
Ja, es ist entzückend. Und wie es immer so ist, fühle ich da einmal rein oder guck mal. Und wenn so ein inneres Licht leuchtet, ist wirklich so ein Bild immer, dann denke ich ja, okay, da gucke ich jetzt
mal nach. Dann muss es nochmal durch meine Zäsur.
So, und so, dann habe ich mit dem telefoniert und dann hat es noch ein paar Monate gedauert. Und jetzt bist du tatsächlich hier. Vielen Dank, dass du diesen großen und weiten Weg auf dich genommen hast. Und wir haben schon versucht, heute da ein bisschen reinzugucken, wie wir dich denn ankündigen. Du bist so ein bisschen alles, würde ich sagen.
Ja, genau.
Zusammengefasst. Und das Tolle an diesem alles ist, dass du das nicht so auf dem zweiten Bildungsweg, wie ja viele andere, was ja gar nicht weniger
wert
ist. Weil es jetzt
hip und trendy ist.
Genau, aber du bist das so naturally born. Also du sagtest im Vorgespräch, du hast schon mit 7 angefangen, alle zu massieren, und du wusstest schon ganz früh, dass du feine Sinne hast und offensichtlich dann auch, dass du anders bist als die anderen. War das auch so ein Gefühl?
Ja, das war auch ein Gefühl. Ja. Genau, mit allem, was dazugehört, im Positiven wie auch im Negativen.
Wie
auf dem
Schatten, ja. Mhm.
Und dann auch ein Kind, das praktisch aus Kroatien nach Deutschland einwandert. So.
Ja. Und das noch on top dann?
Ja, genau.
Okay. Aber deine Herkunft oder deine Familie hat das, für die war das normal, oder? Oder warst du exotisch dann damit?
Bei meiner Familie ja und nein. Also meine Mutter hat auch solche Gaben. Mhm. Und mein Vater, also ich meine, der hat in den 70er Jahren schon mit Homöopathie rumgemacht und Schüsslersalze. Und es gab eigentlich nie einen Abend, wo nicht irgendeiner einen Fuß vom anderen auf dem Schoß hatte und geknetet hat. Das ist heute auch noch so.
Okay. Ich glaube, das war bei uns früher nie. Bei dir, Katinka?
Naja, die Kinder werden jeden Abend massiert.
Oh, ja, aber jetzt, als du also, Kind warst,
ja, nee, also,
höchstens in die Zähne geguckt, weil dein Vater Zahnarzt ist.
Naja, also ich glaube, irgendwas dazwischen.
Ach so, okay.
Das, die Körperlichkeit heute mit den Kindern ist natürlich noch, oder was heißt natürlich, die Zeit hat sich ja auch weiterentwickelt. Früher hieß es ja auch, lass die Kinder irgendwie schreien und die dürfen nicht verwöhnt werden, in Anführungszeichen. Das ist ja heute eher anders. Und bei dir in der Familie war das schon immer körperlich?
Ja, das war schon immer körperlich, auf eine Art. Mhm. Also jetzt, es war jetzt nicht, dass wir uns die ganze Zeit umarmt hätten, aber so dieses medizinische Alternative, das war immer da. Mhm. So. Und auch, dass man an Synchronizität geglaubt hat. Also mein Vater hat immer gesagt, ja Mensch, du rufst jetzt gerade an und ich habe gerade an dich gedacht. Okay. Und es war für den selbstverständlich. Und er ist aber ein ganz rationaler Typ, so würde man jetzt nicht denken. Aber irgendwie ist dieses Mystische, würde ich jetzt mal sagen, bei uns zu Hause ein Stück weit normal
durfte
gewesen.
Sein.
Ja, ja. Und meine Eltern haben auch, die sind aus der Kirche raus und in eine andere Religionsgemeinschaft und haben sich so wirklich tief auch gewidmet und haben selbst studiert und sind so, ja, haben sich selbst praktisch einen eigenen Weg gewählt und so bin ich aufgewachsen. Also ich hatte.
Aber keine Sekte.
Nein, keine Sekte, aber eine Religionsgemeinschaft. Mhm. Ja, also was Christliches, was mit einem jüdischen, mit vielen jüdischen Aspekten war, ist auch interessant. Und so war ich da eigentlich von Geburt an mit drin. Mhm. Ja, es war auch, ja, ich habe zum Beispiel als Teenager sehr viele Träume gehabt. So, und
was für Träume?
Also ich habe Dinge gesehen, die einfach passieren werden. Und das ist natürlich nicht immer so einfach, wenn du das siehst und merkst. Und dann zweifelt man, denkt, das ist ein Quatsch, was du da schon wieder dir zusammenspinnst. Ich hatte aber auch immer eine großartige Fantasie, in Anführungszeichen. Mhm. Also, ja. Aber
das kann man, glaube ich, manchmal nicht trennen, oder? Ist das Fantasie oder sind das innere Bilder? Oder ist es dieses Schauen.
Genau, und das auch dann deuten zu können, das ist ja dann praktisch das, was man dann.
Also eine Art Hellsichtigkeit.
Bei mir war es immer, die Fantasie geht mit dem Kind durch oder andersrum. Ja. So, das ist das,
was. Ja, aber das ist eben ein Stempel, glaube ich. Also eine gewisse Hellsichtigkeit haben wir, wenn wir sie haben, glaube ich, häufig schon als Kind.
Ja, ich denke, die meisten Kinder haben das.
Ja, ich würde sogar fast sagen, alle Kinder haben das und dann verlieren sie es irgendwie.
Ja, ich denke, sobald wir uns sozialisieren, so mit 3, merken die meisten Kinder, hey, nee, das sehen andere nicht oder das ist komisch, dann sage ich das nicht. Weil Kinder, die drücken das aus, was die bemerken, wie die Eltern ticken und dann drücken sie was aus oder lassen es weg und dann irgendwann ist es am besten und trennt sich auch von bestimmten Wahrnehmungen. Und dann ist es auch weg.
Um gesellschaftsfähig zu bleiben.
Um Gesellschaft ist auch vielleicht auch wichtig. Ne? Was bringt es einem Kind, wenn es total anders ist und dann von den Eltern gedisst wird? Ja. Und dann einfach nicht wirklich geliebt wird. Und das passiert oft. Dass wenn Kinder dann eben diese Familienloyalität brechen und eben nicht so sind wie die Eltern, dass das zu Irritationen führt und auch eine gewisse Ablehnung und dann natürlich ganz andere Traumata hervorholt. Also,
aber du warst in erster Linie willkommen mit der Art. Ja. Und das war normal.
Mit dem schon.
Für dich und mit für dem deine schon Familie. Heißt
mit was anderem nicht?
Mit anderen nicht. Naja, wie das halt so ist. Ne? Gerade die Einwandererkinder haben ja ganz oft noch so viele Dinge, die sie erfüllen müssen. Ja, immer. Warum nicht eine 1? Ich habe doch eine 1 minus. Eine 1 ist gut. Ja.
Okay, also der Druck war an der Stelle.
Ja, natürlich, das gibt's. Also das ist.
Wann bist du denn gekommen aus Kroatien? Mit der Familie, weil deine Eltern hier wahrscheinlich bessere Arbeit hatten als in Kroatien?
Genau, oder? Also mein Vater, der hat für eine deutsche Firma in Kroatien gearbeitet und die haben ihn praktisch zurückgeholt und in der Tourismusbranche. Und letztendlich war das total gut für mich. Also jetzt, mein Herz blutet, also weil ich bin so gerne in Kroatien. Und immer wenn ich da bin, denke ich mir, diese Kulisse hört nicht auf. Nein, ich bin nicht irgendwann wieder in Stuttgart und bin es dann doch wieder. Ich meine, in Stuttgart ist es für mich total schön, weil ich einfach meiner Arbeit nachgehen kann und es ist wunderbar.
Und deine Familie da ist.
Und meine Familie ist in Salzburg.
Ah, okay. Ja, genau. Ach, die sind dein Mann und deine Kinder? Nee, die leben in Stuttgart bei dir oder in Salzburg?
Die sind in Stuttgart, aber meine Ursprungsfamilie,
genau, deine
Eltern
sind
bei Salzburg.
Ja. Ja. Nochmal weitergezogen.
Genau. Ja. Aber irgendwas wollte ich gerade sagen, das habe ich gerade verloren.
Ja, macht nicht.
Also ihr seid hergekommen aus Kroatien, dass das nicht so leicht war.
Ja, und für mich war das total gut, dass wir nach Deutschland gekommen sind, weil ich hatte alle Möglichkeiten.
Ist dir das schon so bewusst gewesen?
Nein. Nein, also ich bin nach Deutschland und habe gedacht, wo ist das Meer? Weil ich komme von der Insel und deswegen meine ich, jedes Jahr blutet mein Herz, wenn ich von dort weggehen muss.
Wo kommst du her?
Von der Insel Ugljan.
Okay,
gegenüber von Zadar.
Okay, ja.
Und ja, genau. Und aber in Deutschland, also das war in den 90ern, ich bin 75 geboren und als ich dann praktisch fertig war mit der Schule, hatte ich alle Möglichkeiten. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe einen Zeitungsartikel, also wir sprechen hier von 1994, also kein Internet und nichts. Und ich hatte da so einen Artikel gesehen mit so japanischen Heilströmen, muss das gewesen sein, irgendwie mit so Energie, heilen mit Energie. Ich habe das rausgerissen und habe das jedem gezeigt und habe gesagt, wo kann man sowas lernen? Ja, da gab es ja, man konnte das nicht irgendwie, im Telefonbuch nachgucken. Und dann hieß es immer, ja, Maidani, im tiefsten Oberbayern.
Moment da.
Ja, ihr erzählt weiter, ich fülle den Rätsel nach.
Ja. Free refill.
Ja, free refill.
So schräg. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, wo kann man das lernen? Und dann haben die Leute gesagt, ja, Maidani, was ist denn das für ein Schmarrn? Gehst zur Sparkasse, machst eine Banklehre, hast was Gescheites.
Ja, klar.
Ich war weder an Sparkasse noch an Raiffeisenbank interessiert.
Oh mein Gott, okay.
Die hätten auch Probleme gehabt, wenn sie mich genommen hätten. Ich wäre da völlig überfordert gewesen. Ja, aber damit will ich sagen, ich bin dann nach München gegangen und hey, da konnte ich einfach alles finden.
Und war das dieses Yenshin Jutsu?
Das war japanische, ja, ich denke. Also ich habe es nicht mehr so
ganz im Kopf. Aber du hast es nicht verfolgt dann?
Doch, im Prinzip habe ich meinen Qigong-Lehrer da gefunden, war viel im Zen und auch TCM. Und das war so mein Einstieg da rein. Und ja, genau. Und das wäre halt in Kroatien nicht gegangen, da gerade Postkommunismus. Und jetzt ist es auch nochmal anders. Aber also von dem her ist es immer gut, wie es ist.
Ja, und du bist eben, was ich schon anfangs sagte, eine der wenigen, die das schon beim Schulende wissen, dass sie in diese sag ich jetzt mal, alternative Medizin unbedingt rein wollen, weil die meisten von uns, zumindest Deutschen oder die, die ich bisher so kenne, es gibt wahrscheinlich ganz viele, die es anders gemacht haben, aber doch erst den klassischen Weg gehen und sich erst später trauen, in diese spirituelle Richtung zu gehen.
Hat vielleicht auch, wie ich das am Wochenende von Barbara, die wir ja gerade im Podcast hatten, gelernt habe, dass Spiritualität, was heißt natürlich, hat aufgrund von dem Missbrauch, der durch den Nationalsozialismus stattgefunden hat, bei uns einfach ganz lange gebraucht, um wieder, ich sag mal, im Positiven an die Oberfläche zu kommen. Vielleicht spielt das da auch mit rein, dass du ja quasi von außen gekommen bist und da nicht die Prägung oder Belastung hattest, Vorbelastung dadurch.
Ja. Also gab es das in Kroatien auch, dass die, also in Deutschland waren es ja auch dann die Hexen oder auch in Europa, die dann auch noch davor eben verbrannt wurden. Und wie ist da der...
Das ist zwiegespalten. Also ich habe auch viele Jahre in Kroatien Seminare gegeben, so 2006 bis 2009. Und was mir einfach aufgefallen ist, dass die Kroaten viele Dinge selbstverständlich nehmen. Ja, wenn man das Wort Energie reinbringt. Wenn man sagt, ja, jetzt lege ich dir mal die Hände auf und dann wird es gleich besser. Ne? Das ist so in Deutschland jetzt, glaube ich, inzwischen auch okay. Jetzt kennt jeder Reiki, aber so.
Jeder nicht, aber die Richtung, ja. Ist nicht mehr so schlimm.
Ist nicht mehr so schlimm, ja. Oder das Wort inneres Kind oder so. Und in Kroatien habe ich das so erlebt, als wäre das, man ist so an dieser Mystik ein bisschen näher dran, so dass man wirklich sich mit Maria verbindet zum Beispiel. So. Und dann diese, da gibt es ja auch viele, die diese Marienerscheinungen haben und, und man sagt, wow, ja, das ist so, diese Erlebnisse, die sind was wert.
Ja, warum Maria?
Maria ist einfach Mutter Gottes, ne, aus dem katholischen, sehr katholisch geprägtes Land. Der Kommunismus hat es nicht geschafft, den Katholizismus zu vertreiben.
Ja. Also da nicht.
Da nicht, ne? Also dort. Genau, und auf der anderen Seite haben wir natürlich schon auch die andere Richtung in Kroatien, die sehr katholisch geprägt ist und die dann eben nicht oder bestimmte Dinge dann vielleicht nicht so den Zugang hat wie zu Yoga oder das ist dann so ein bisschen mit, ja, was passiert da? Und auch ein Stück weit, möglicherweise, eine Art von Konkurrenz, die zwei Spiritualitäten konkurrieren möglicherweise miteinander. Aber trotzdem finde ich es sehr viel leichter für die Kroaten, also ich habe es erlebt, wenn ich da Seminare gegeben habe, so sich in etwas Neues zuzulassen. Ja, so einfach zu gucken, okay, was ist jetzt, auch wenn ich es nicht kenne, lass mich mal drauf ein. Und in Deutschland ist es jetzt aber natürlich auch, also es hat sich ja ganz
die letzten
gewandelt.
Jahre
Wahnsinn,
sind ja,
was da passiert ist.
Wirklich so ein Opening.
Ja.
Ist dir auch so begegnet?
Total. Also das auch explodiert inzwischen. Das ist so, man bekommt den Eindruck, dass sehr, sehr viele Menschen plötzlich das auch als Berufswunsch sehen. Und
Berufswunsch Heilerin oder?
Heilerin, Coach. Yoga-Lehrer, ne, Reiki-Meister, Energiearbeit für was auch
immer.
Woran
liegt das?
Ich denke, hat einfach ganz viel mit unserer Zeit zu tun. Ja? Dass die Zeitqualität hat sich verändert und mir kommt es ein bisschen vor, als würde man auf der einen Seite ganz, ganz viele Möglichkeiten im Außen haben, Und der Mensch sucht nach etwas anderem, ja. Und das da draußen kann auch beängstigend sein, weil es so viel ist und weil es so viele Möglichkeiten gibt und vielleicht auch aber so einen großen Druck auch irgendjemand sein zu wollen. Viele sind mit ihrem Job gar nicht mehr zufrieden. Manche berechtigt und manche, weil einfach, oh, du müsstest doch noch was Tolleres machen, ja. Also da ist ganz viel im Äther.
Ja, und unsere aktuellen Themen sind ja auch sehr angsteinflößend.
Ne?
Die Kirche kriegt auch nicht mehr so ganz das hin, was sie verspricht. Sag ich jetzt mal ein bisschen salopp. Sodass ich an der Stelle eben auch glaube, dass die Spiritualität neuen Raum bekommt, weil die Menschen noch mehr oder anders suchen vielleicht.
Ja, und sie sind auch nicht mehr bereit, sich mit was abzuspeisen.
Ja, das ist
so,
nochmal schlau.
So dieses, und das ist so, und da ist, das bist du, und das ist Gott. Oder und diese Trennung, diese unüberwindbare Kluft, oder durch Rituale, Beichte, oder ist nicht mehr so, Moment mal. Das ist, und viele haben sich ja auch entfremdet von der klassischen Religion und merken, aber da ist noch was anderes. Und Erich Fromm hat das, glaube ich, gesagt, dass wir immer irgendwie den Wunsch haben, etwas über uns zu stellen, ja, und das aber auch zu erforschen. Ne? Und entweder es ist die Religion oder es ist das Geld oder es ist die oder es ist die Spiritualität. Ja, und im besten Falle ist es so, dass es, was ist da wirklich, was ist unsere Essenz? Was ist das, was jenseits von all dem ist, was ich mal gehört habe, was ich mal gelesen habe, was andere zu mir sagen, was so sein muss.
Was ich dachte, wie
ich sein
muss.
Was ich dachte, wie ich sein muss und wo auch dann eine Grenze einfach war. Und diesen Rahmen zu sprengen, ich glaube, da haben wir jetzt auch so viel Freiheit gewonnen, weil dass wir das auch dürfen. Also es wird nicht mehr verfolgt politisch, also nee, zumindest Gott sei Dank nicht hier.
Nicht mehr auf den Scheiterhaufen gesetzt.
Ja, und es gibt immer noch Länder, wo man einfach verschiedene Sachen nicht darf. Ja, es wird nicht verfolgt, das ist schon total gut. Und der Mensch, der findet seine Freiheit. Der lässt sich nicht mehr einsperren. Also es sind ja auch Fesseln, die jetzt so von uns abprallen wollen. Und wenn wir die Freiheit suchen, dann ja, dann finden wir sie auch und stolpern erstmal und das Ego bäumt sich auf und sagt,
nein, das war doch so schön.
Das war doch so schön, als ich dachte, ich kann was. Ja, ich musste an ein Erlebnis, darf ich das erzählen?
Ja, das
fällt
erzählen
mir gerade so ein.
Unbedingt.
Ich hatte ein Wahnsinnserlebnis. Ich war bei einem Retreat, einem Schweigeretreat. Und da ist was mit, also so einem Perspektivenwechsel passiert. Und ich habe das gar nicht bemerkt währenddessen. Ich habe nur gemerkt, das geht super easy. Ja, einfach meditieren und das kannte ich ja aus dem Zen. Das war jetzt nicht das Ding. Und ich habe danach selber einen Retreat gegeben, einen Yoga-Retreat. Und ich unterrichte Yoga seit 2000 und es war 2018. Also es waren schon viele Jahre, wo ich eine gewisse Selbstverständlichkeit da drin habe, das hat mich gerettet. Aber auf jeden Fall habe ich plötzlich gemerkt, dass irgendwas nicht mehr erreichbar ist. Ich habe was verloren gehabt.
In dir oder?
In mir.
Okay.
Und das hat sich so gezeigt, indem ich das Gefühl hatte, dass ich nicht mehr weiß, wer da spricht.
Oh, das also, ist aber nicht ohne.
Das ist wirklich nicht ohne. Fragt mich nicht, wie ich dieses Retreat überstanden habe, weil es war so.
Ja, wahrscheinlich durch die in Anführungszeichen Professionalität.
Durch die Professionalität,
und
ja,
durch die Erfahrung, dann einfach ist man in so einem Modus.
Genau.
Macht man weiter. Aber was ist da
und
passiert?
Und da ist was weggefallen, was ich gedacht habe, was ich bin.
Okay.
Und dieses Ich, das hat sich über Jahre etwas aufgebaut, was man sagen könnte, ich habe es drauf. Ein Ego-Teil, der so ein bisschen das Gefühl hat, kontrollieren zu können, aber auch was machen zu können, dass die anderen eine bestimmte Erfahrung haben. Also ich hatte schon immer einen sehr guten Kanal, der einfach auch, womit die Menschen in Resonanz gehen und wo viele Dinge einfach passiert sind, ohne dass ich was dazu getan habe. Aber trotzdem ist so ein Teil da geblieben, der gesagt hat, naja, Daniela muss es machen. Sie muss es machen. Also ich muss wie nachhelfen. Also so ein letztes bisschen Demut, dass es braucht, um zu sagen, okay, ich bin einfach nur hier und die Dinge geschehen. Der war nicht da, sondern ich habe irgendwie gedacht, ja, ich mache das, ich kann das. Und es wird so von mir ganz viel verlangt, aber ich bringe das auch. Ne? Und das hat mich natürlich gehemmt, ja. Weil ich da mein ganzes Potenzial nicht erfüllt habe. Und gleichzeitig hat es mir Sicherheit gegeben. Und die habe ich schmerzlichst immer in meinem Leben vermisst. Ich habe mich nie besonders sicher gefühlt.
Okay, warum also, wo kommt das?
Das ist eine gute Frage. Das bringe ich einfach mit.
Okay.
So, also so dieses, kannst du das? Ja, weiß ich nicht, aber der kann es besser. Vielleicht macht es
ja
besser.
Ja, aber wer von uns fühlt sich schon wirklich sicher? Also ich meine, das ist doch immer die Überschrift. Ich wünsche mir Sicherheit.
Ja.
Ich möchte am richtigen Platz sein, ich möchte dazugehören. Das ist alles irgendwie das Thema Sicherheit.
Ja, absolut.
So, und mit deiner Familie, die dann auch noch das Land gewechselt hat, also ja, würde ich sagen, ist schon in der Muttermilch.
Genau.
Ja, wo gehöre ich hin? Ja, keine Ahnung.
Und die ist mir total abhandengekommen. Also das, was mich praktisch als Mensch so getragen hat.
Was du dachtest.
Was ich dachte, was mich trägt. Und und das war dann weg. Und ich habe gemerkt, wow, du kannst ja wirklich in Anführungszeichen nichts kontrollieren. Und auf der einen Seite habe ich gefühlt, wie total viel Freiheit da war. Also etwas ganz Natürliches, eine Stille, die wie so eine Musik, die ganze Zeit da war. Und auf der anderen Seite von hinten so dieses Ego, mi, mi, mi. Und ich dachte, ich sei jemand und ich dachte, ich kann was. Mhm. Und also ein Teil, der einfach nicht hinterherkommt mit diesem mit diesem Shift, mit diesem, mit der Freiheit, ja. Mhm. Und so ist das.
Wenn wir aber Freiheit sehr sehen, besonders. Also dieses, das zu fühlen, sich dessen gewahr zu werden, so, hoppa, so. Weil da sitzt ja auch keiner neben dir, der sagt, du Schatz, mach nichts, wir gehen jetzt
da lang. Ja, und die Scham ist wahrscheinlich auch erstmal für die Jahre davor, die ist, also das stelle ich mir vor, die zu spüren und zu ertragen, ist ja auch eine ziemliche Nummer.
Du meinst die Scham, dass die man Scham so von darüber, sich denkt, dass man das
ja,
kann
dass
und
man
so?
Also, dass man plötzlich in diesem Moment feststellt, oha, da war aber die letzten Jahre ein Anteil am Wirken, sag ich mal, der eigentlich gar nicht, der hat mich auch weit gebracht, aber der ist auch irgendwie nicht so schön.
Genau.
So, also das dann zu transformieren und trotzdem gleichzeitig braucht es da ja auch die Rückschau, stelle ich mir nicht so angenehm vor, zumindest.
Ja. Ja, es ist, also ich glaube, das, was ich in dem Moment am meisten erlebt habe, das war so dieses, also Angst. Also das Ego hat mit Angst reagiert so, weil es nicht voll ins Vertrauen gehen kann in diese Stille, die ja praktisch als permanente Ressource dann sich zur Verfügung stellt, ja, aus der heraus was ganz anderes fließt als irgendwie so ein bisschen Daniela, die mal hier hochzieht und da hochzieht und denkt, sie bringt die spirituelle Kraft runter, ja, also das, ja, Scham auch, aber ich glaube, ich habe die Scham nicht so sehr empfunden, weil ich war es schon gewohnt, immer wieder falsch zu liegen in meinem Leben.
Hast schon geübt. Okay. Sehr schön. Okay, cool.
Also die hat sie schon voll integriert.
Naja, integriert. Ich lerne mit ihr zu leben. So, das ist, ja, weiß ich. Und also es gibt noch einen anderen Anteil, der auch ein bisschen gnädig, wenigstens der, ne? mit der Scham umgehen kann. Das war nicht so toll, ist, wie man dachte.
Wahnsinn. Aber ist da nicht ganz viel Erschöpfung auch von dem, dass du eben dachtest, du musst dich so anstrengen und du musst diese ganzen Fäden halten, damit es irgendwie so läuft und so. Also das kann ich auch ganz gut nachvollziehen, dass auf einmal so eine Riesenerschöpfung da kommt, weil du dachtest, ich hätte es so tun müssen. Ja, ich hätte es einfach so tun müssen und dann weniger Scham als, okay, da kann ich gar nicht mehr.
Also du triffst da den Nerv en masse, ne? Also das stimmt
mir schon
wirklich
auch
voll und ganz, ja. Und ja, das stimmt. Also da hat sich wirklich was dauerhaft verändert. Und aber was ja trotzdem noch transformiert werden muss, ist die Konditionierung des Rennens.
Ja, ja, ja.
Dass man ja immer noch irgendwie einen Anteil hat, der sagt, kann ich, mache ich. Und mal eben. Ja, und auch schon die Erfahrung gemacht hat, dass es wirklich geht.
Ja, genau.
Dass man es ja auch kann. Ja, mache ich mal eben und der braucht es jetzt. Und man wird ja doch oft angerufen, kannst du mal eben gucken und naja, mal eben gucken und kannst du noch mal was machen und hier, mir geht's nicht gut. Und ja, also das ist auch wirklich der Prozess, in dem ich auch gerade bin, dass ich so merke, okay, wo sind die Grenzen? Wo nehme ich mich zurück? Wo fließt es vielleicht doch noch mehr von alleine?
Also, aber ist vielleicht ja auch so eine Strategie, die du dir unbewusst als Kind überlegt hast, dass das hilfreich ist fürs System, also fürs Familiensystem. War das so deine Aufgabe, dieses, du hältst es so ein bisschen, weiß nicht, wie deine Geschwisterkonstellation ist, aber wäre ja völlig normal, dass es eventuell schon früh deine Aufgabe war, wenn ich das so und so mache, dann ist es gut.
Dann ist
und
es
dann
gut,
hält
ne?
das System und wir sorgen ja auch als Kind unbewusst dafür, dass es sicher ist.
Ja. Ja.
Also, dass die Eltern sicher sind, das heißt, wir übernehmen mal den Laden, weil dann wird es bestimmt leichter für die Eltern. Das ist dann ein bisschen ein mühsamer Prozess, das manchmal wieder aufzudröseln. Aber war das auch so dein Ansatz als Kind?
Bestimmt, bestimmt. Also, wir sind alle Macher, also vor allem auch meine Mutter und mein Bruder auch. Also, es sind irgendwie, so stillstehen geht gar nicht. Also, wir haben das, also, gerade mein Bruder und ich, das war immer so ein bisschen so, ja, wenn man sich hingesetzt hat, ja, hast du dann auch genug gemacht und du könntest ja jetzt noch irgendwas machen. Und das war so, ist total gut gemeint, weil da ja auch, also wenn ich ja so reinspüre, meine Mutter wollte, dass wir was werden und und dass wir irgendwas, ja. Und gleichzeitig kam das bei mir aber auch aus einem Nicht-Genügen.
Genau.
Also das
ist ja
so
ganz dicht beieinander, ne?
Total. Mhm. Und so dieses erst, wenn du das hast, dann bist du was. Mhm. Bis ich dann irgendwann, also mit 30 hatte ich so einen Moment, wo ich gedacht habe, also bei mir sind bis zu dem Zeitpunkt schon so viele Sachen passiert. Ich habe zum Beispiel einen Kundalini-Aufstieg gehabt und habe gemerkt, dass da Energie runterkommt.
Was ist ein Kundalini-Aufstieg?
Also das praktisch, im Yoga ist das ein großes Ziel, dass da praktisch die Energie aufwacht.
Mhm. Ja, und aus deinem Becken, genau. Also dass du sie da aktivierst, wo ja die gesamte Lebenskraft ist.
Genau. Mhm. Und Kreativität und
ja, mhm. Und plötzlich hast du wie einen anderen Zugang zu den Dingen. Die Wahrnehmung verändert sich und du merkst, wow, man ist wirklich verbunden mit allem und man kann auch leichter Dinge in Anführungszeichen anzapfen. Ja, man geht leichter in Resonanz mit Baum, Himmel, Erde, mit allem.
Mit allem.
Und es sind so viele Geschenke passiert in meinem Leben und ich habe trotzdem noch gedacht, ja, aber wenn du die Ausbildung hast oder wenn das ist und so wurde das immer vertagt, also das hat man erreicht und das hat man erreicht. Ich hatte zum Beispiel nie Probleme, die Praxis vollzukriegen. Mhm. Das war irgendwie so ein Geschenk von da oben. Ich frage mich, wie das geht mit so viel Unsicherheit. Aber irgendwie haben mich einfach echt, auch viele Leute mit hohen Führungspositionen aufgesucht und ich denke mir heute noch, Menschenskinder, da sitzt du da mit 27, aber irgendwas hat einfach immer gewirkt, ja, schön. Das war einfach immer da und trotzdem hatte ich aber ganz viel Stress dabei, viel Bemühung, ne? So diese Bemühung und es muss gut sein und ich muss in Kürze den Punkt finden und habe ihn auch gefunden, aber also vielleicht hätte ich jetzt irgendwie noch mehr Energie, wenn ich sie damals nicht so verpulvert hätte. Aber weiß es nicht.
Ja,
ne?
Also ich glaube, es ist einfach der Entwicklung geschuldet. Ja. Also ich mag dieses Wort, sich entwickeln.
Auch, ja, man entwickelt.
Ja, da irgendwie weiter, immer weiter zu sich zu kommen und die ganzen Schichten so ganz langsam aufzudecken, aufzuwickeln.
Ja, ja. Ja, aber dieses Nicht-Genügen war ein super Motivator für den Anfang, finde ich. Ja, weil der hat auch wirklich Sachen in Bewegung gebracht. Und ich habe immer ganz tolle Lehrer gehabt. Und es waren oft nicht so ganz berühmte Lehrer, sondern so wirklich so ganz, ganz tolle, im Untergrund lebende Lehrer. Und die mir so viel beigebracht haben. Und ja, und irgendwann kam der Punkt, Gott sei Dank, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt noch eine Ausbildung wird es nicht bringen, sondern es ist mehr so dieses, einfach nur Spaß dran zu haben.
Die PS dann auf die Straße
welche,
bringen.
Welche Rolle hat denn dein Mann dabei gespielt? Hat der dich da auch dann geschubst schon zu dem Zeitpunkt?
Den habe ich kennengelernt, da war ich mit dem Prozess schon
abgeschlossen,
fast durch. So, da, so mit Mitte 30 habe ich ihn kennengelernt, genau.
Ja.
Ja, der ist ganz feinfühlig. Der hat immer sehr schnell die Dinge so auf den Punkt gebracht und mir gesagt, pass auf, hier ist das so mit einem Wort, ne? So ein typischer Schütze. Mit einem Wort kann der dann die Essenz treffen und hat mich da wirklich immer auch sehr gut, auch auf den Weg gebracht. Ne? So ein gutes Regulativ, so von seinem Naturell. In der TCM sagt man, das ist ein Metalltyp, ne? So wie du auch, glaube ich. Du hast das auch, ne? Kannst
mit dem
Schwert so Sachen durchtrennen und total gut und aber auch mal so, ja, aber man trifft die Essenz so als mit viel Metall. Ist toll.
Okay, ja, danke schön.
Kann auch unbequem sein.
War's nix.
Aber ganz
das
tief.
Das kenne ich gar nicht. Ne?
Aber in der Tiefe ist es halt die Liebe, ne?
Ja.
Die einfach so, ja, und nicht um den reißen Brei rumredet, sondern zack. Und
ist halt da.
Ja.
Und kann man dann auch nicht runterschlucken.
Ja. Super. Und das, also Metallmenschen sind klasse für so blinde Flecken im Leben. Die finde ich sehr, sehr klasse.
Wenn man die blinden Flecken mag.
Ja.
Wenn nicht, ist doof.
Irgendwann muss man sie eh angucken. Also, you better go now, ja.
Wahnsinn. Ach, cool. Was machst du denn heute genau?
Was mache ich heute genau? Ja. Ich würde mal sagen, auf einen Punkt gebracht ist, ich führe die Menschen oder ich unterstütze die Menschen, dass sie das in sich erkennen, was schon immer da war und was sie manchmal ganz schnell übersehen.
Oder noch gar nicht kennen.
Noch gar nicht kennen, ja. Also es ist eine mystische Arbeit, wenn ich sie so.
Was heißt das?
Mystisch bedeutet, man sucht, also so definiere ich das, man sucht nach einer inneren Erfahrung. Mhm. Ja? Mhm. Man möchte oder ich möchte in dem Falle etwas in mir entdecken. Mhm. Und dann muss ich mir das nicht einreden, ich muss es auch nicht praktisch 10-mal wiederholen oder mir das mental herbeiführen, sondern ich suche nach der Frequenz, die wichtig ist, die mich jetzt praktisch in diesen Teil meines Lebens, die mir vielleicht abhanden gekommen ist und die ich brauche. Und alles, was es braucht im Leben, hier drin zu finden. Ja, auf der einen Seite sind das eben psychologische Qualitäten, Ressourcen, die wir so manchmal schmerzlich vermissen. Und auf der anderen Seite ist es so wirklich diesen Wesenskern in uns zu finden und das, was nicht veränderlich ist, das, was ganz, ganz still ist.
Und wie stelle ich mir die Arbeit vor? Also ist das eher, ich sag mal, therapeutisch im Gespräch oder arbeitest du eher auf, ich sag mal, mit Liege und mit Energiefeld und man redet eigentlich gar nicht, oder?
Ich kombiniere das. Mhm. Also ich bin klassisch, mein Beruf ist, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich mache Psychotherapie mit Körperarbeit und Energiearbeit zusammen und ja, auch im Coaching. Und das mache ich im Einzelnen und mache ich in Gruppen.
Also so Aufstellungen oder was meinst du mit Gruppen?
Ja, also mit Gruppen mache ich Ausbildungen, Heilerausbildungen, ja, Coaching-Ausbildungen, einfach Frequenzarbeit, wo man einfach sich dem stellt, ja, dem, wo man gerade ist. Ja,
aber das kannst du ruhig ein bisschen genauer beschreiben. Ja. Was heißt Frequenzarbeit? Hast du jetzt vor ein paar Sätzen auch schon gesagt, dieses, du suchst die eigentliche Frequenz mit den
Menschen.
Klienten. Genau,
Was ist das?
Ja, also ein bisschen runterbrechen. Auf was heißt das, wenn ich jetzt dich anfange zu googeln oder was müsste ich denken, fühlen oder wo wollte ich hin, wenn ich so das Gefühl habe, ich suche meine Frequenz? Mhm.
Also ich lasse mich da sehr gerne von den alten Essenern inspirieren. Ja, das ist so etwas, wo ich einen Zugang dazu gewonnen habe. Die alten Essener zum Beispiel, die haben erkannt, dass Makro-Mikrokosmos, das bedeutet, dass hier draußen alles, was wir sehen, ist auch im Kleinen in uns verankert. Mhm. Ja? Und wenn ich kontempliere, zum Beispiel mit der Natur, wenn ich mich ganz, ganz, ganz tief versenke und den Baum wirklich, wirklich versuche zu sehen, ihn zu spüren und die Qualitäten des Baumes entdecke, dann erweckt sich was in einem selbst.
Dann wenn kann ich da hinkomme. Ich das fühlen kann.
Ja, wenn ich das, genau, also, dass ich das fühlen kann. Ne?
Genau, also das ist ja manchmal ein Weg.
Das ist ein Weg, genau. Und das ist aber etwas, was eigentlich jeder kann.
Ja.
Ja, das ist nichts, wo man irgendwie in eine Höhle gehen muss, meditieren muss für 100.000 Jahre in Indien, sondern das ist etwas, was eigentlich nur ein kurzes Innehalten.
Ja, es ist ja eigentlich auch das, wo wir herkommen.
Ja, so. Die Wurzel, genau.
Aber für viele sind da ja schon ziemlich viele Schichten und Layers drauf.
Genau.
Und das geht nicht bei jedem in der ersten Session, dass das Licht angeht.
Ein bisschen schon, weil wir ganz, ganz viel Unterstützung haben. Mhm. Durch unseren physischen Körper, durch unsere Vorstellungskraft und durch das, was wir Gewahrsein nennen. Das heißt, jeder von uns ist schon angebunden an etwas. Also das ist nichts, was wir erlernen müssten. Also ich kann nicht Selbstsicherheit erlernen und ich kann auch nicht Freude erlernen, sondern das ist eigentlich nur etwas, was ich entdecke. Das ist eine Frequenz, das ist ein Radiosender, der in mir drin ist und der jetzt durch zum Beispiel irgendein Gefühl, das dominiert oder ein Trauma oder einfach eine Art zu denken, die mein ganzes Sein prägt, verdeckt ist. Mhm. Ja? Und das bedeutet ein Weg zum Beispiel dahin, damit zu arbeiten, ist, sich für einen Moment im Körper zu spüren, was ist das, was gerade ist. Ja, und dann geht man irgendwie in die Gefühlswelt rein und spürt diese Gefühlswelt auch in den einzelnen Körperzonen, ja, auch im Emotionalfeld. Und fragt sich dann ja, was ist das, was mir gerade fehlt? Was ist denn das, was ich gerade vermisse? Mhm. Und da kommt vielleicht dieses Gefühl von, boah, ich vermisse gerade Geborgenheit. Mhm. Ich würde mich so gerne jetzt geborgen fühlen. Und das kann eigentlich jeder benennen. Das ist kein Hexenwerk. Und dann kann man im Inneren des Körpers diese Geborgenheit finden. Mhm. Ja, indem man genau hineinfühlt, welches Körperteil könnte denn jetzt praktisch hier rufen und sagen, schau mal, hier.
Ich habe das hier gespeichert.
Ich habe das hier für dich, genau, ich habe das hier gespeichert. Ne? Das ist ein Kühlschrank mit ganz viel leckerem Essen drin. Ja, und dann könnte sein, dass zum Beispiel der Bauch auftaucht. Ja, ja, und der Bauch, der sagt, boah, da ist was ganz Sattes, was ganz Genügendes, was ganz Entspanntes, was ganz, was einen halten
Wohliges,
kann.
Wohliges, Warmes.
Genau, ja. Also, und wenn man das jetzt noch ein Stückchen tiefer greift, dann könnte man jetzt in die Körperstruktur gehen. Und das benutze ich auch sehr gerne, dass man zum Beispiel guckt, wo im Körper könnte ich vielleicht meine Bewegung oder meine Haltung verändern, dass dieses Gefühl dann plötzlich Raum nehmen kann.
Ja. Das ist wie vorher so blockiert?
Oder? Ist vorher blockiert. Wenn der Körperfluss blockiert ist, dann kann da nichts durchfließen. Wenn ich zum Beispiel ganz viel Angst habe, dann könnte es zum Beispiel sein, dass ich meine Sitzbeinhöcker zusammenkneife, also mein Popo zusammenkneife unter anderem, und dass ich vielleicht ganz viel Spannung habe im Unterleib. Und wenn ich da loslasse und vielleicht den unteren Rücken noch in die Länge bewege, das Kreuzband Richtung Boden ausrichte, dann fließt plötzlich, dann fließt die Energie, ne? Dann fließt praktisch auch die Wirbelsäule, dann fließt auch, dann gibt es ein Faszien, also die Faszie wird locker, die wird durchblutet im unteren Rücken zum Beispiel. Die Niere wird dadurch auch, entspannt sich dadurch und dann bekomme ich zum Beispiel wieder Selbstsicherheit.
Das ist ja so faszinierend. Also ich habe da letztens, ich dachte, meine Anspannung sitzt so im Nackenbereich. Und dann sagte meine Freundin, nee, das ist eher das Becken. Und dann da so ein bisschen rumgedrückt und plötzlich merkte, der Hals entspannt sich auch.
Also, genau.
Der Weg ist einmal wieder freigeräumt.
Ja.
Ja.
Ja, und man hat selber auch Zugang dazu. Also ich mache sehr viel körpertherapeutisch auch, also dass ich auch anfasse und anderen auch beibringe, wie sie das bei anderen machen können. Aber es ist auch etwas, was man praktisch lernt. Wie kann ich die Bewegung modifizieren? Ja, und wie kann ich das zum Beispiel verknüpfen mit einem Gefühl? Ja, also und die Frequenz zu fühlen, das ist etwas, was wir kennen. Wir können nicht was vermissen, was wir nicht kennen.
Wir können nicht etwas vermissen, was wir nicht kennen.
Ja, also wenn jemand sagt, ich vermisse Geborgenheit, dann weiß dieser Mensch schon, was er vermisst.
Das ist witzig, habe ich nicht drüber nachgedacht, aber du hast völlig recht.
Und somit habe ich ja schon eine Möglichkeit, ne? Und dann steigen wir zusammen hinab und suchen das. Das gab es schon mal. Und
also hinab heißt ins Unterbewusstsein,
ins Unbewusste, genau. Und suchen das gemeinsam über den Körper, über die Energie, über eine Geschichte, über die Vorstellung. Und Frequenzen sind zum Beispiel auch Farben oder Düfte. Ich verwende total gerne Düfte. Weil die,
das habe ich auch vorhin gleich, als ich hier reinkam, sag ich, hier, du hast irgendwas mitgebracht. Das roch hier total schön, ganz warm und wohlig. Ich hatte gerade gedacht, du hast irgendwie so ein Aura-Spray oder sowas. Irgendwie habe
ich habe euch was gemischt.
Ja, siehst du?
Wusstet ihr eigentlich, das finde ich ganz spannend, das habe ich neulich erst gelernt. Mein Mann macht eine Osteopathie-Ausbildung. Schön. Wusstet ihr, dass jedes Organ riechen kann?
Ah, nee.
Ach.
Ist das nicht der Hammer?
Oh, wie schön. Witzig. Und also, wie lerne ich das zu unterscheiden, ob jetzt meine Leber gerade riecht oder meine Lunge oder
ich würde sagen,
nicht wichtig?
Das wird eigentlich nicht wichtig. Also nee, ich würde würde
andersrum denken. Also wenn ich jetzt meiner Lunge was Gutes tun will, fände ich jetzt gut, wenn ich das im Bewusstsein hätte. Ah, okay, ich hole mal ein paar Zitronen raus. Oder?
Macht Sinn natürlich. Also in der Psychotherapie frage ich immer, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Frequenz erarbeiten wie Sicherheit, dass ich frage, was würdest du denn sagen, was diese Sicherheit, wie riecht die? Und ich gebe dann Beispiel, ist es was Minziges, ist es was Herbes, was Mediterranes, was Süßes, was
Lustig.
Krautiges.
Was ist dein Spontanes, was riecht nach Sicherheit?
Was riecht nach Grapefruit?
Ach, witzig. Und du, Katinka?
I have no idea.
Nee?
Ja, das, also Sicherheit. Ja, ich bin, der ist gerade zu viel, mein Kopf ist zu sehr dran.
Achso, der,
ja, der will da jetzt dazwischen.
Okay, bei mir war das irgendwie sofort Zimt und Vanille.
Ja, ich hätte jetzt auch irgendwie so gedacht, so diese Wein, also und die, das, womit du kamst, ich weiß nicht, was du da, das hat auch so was ganz Warmes, Wohles, Heilsames. Ja, also für, ja, das geht schon in die Richtung, würde ich sagen.
Lycea cubeba ist das, was du wahrscheinlich rausriechst.
Ja, was ist das?
Und Lycea cubeba ist, das erinnert uns meistens an die Kindheit, weil das, ich würde mal sagen, diese Campino, kennt ihr die Campino-Bonbons noch? Ja. Oder nimm zwei, ich glaube, eins von beiden riecht irgendwie so. Das hat sowas, Stimmungsaufhellendes.
Ja, das wäre auf jeden Fall stimmungsaufhellend. Das stimmt, lustig.
Ja, vielleicht ist das.
Und ich denke einfach, wenn wir den Duft, den wir jetzt gerade wollen, den wir brauchen, uns gerade anziehen, dann riecht das Organ schon. Also es geht zwar über die Nase, aber es geht dann eben vielleicht in die Leber, die vielleicht jetzt gerade verärgert ist und irgendwie mal ein bisschen hoch will oder so.
Ja, das ist ganz schön. Was wäre denn zum Beispiel, also weil wenn wir jetzt die aktuellen Themen nehmen oder das, was mir als erstes einfällt, ist so, dass viele, die auch alleine leben, jetzt nach Ewigkeiten Corona und das für manche nach wie vor ein Problem ist, dass sie Berührung vermissen oder sich schon auch ein bisschen abgespalten haben und so das Beste draus machen, aber da wirklich Sehnsucht haben. Also wie könnte ich denn an diese Berührungsfrequenz kommen?
Ja, indem wir ein ganz, ganz gutes Gefühl in unseren Körper reinbekommen. Also wir können uns auch selber berühren und zwar nicht nur, indem wir uns selbst streicheln, was auch total gut ist und sich selbst mal die Füße massieren, und sondern eben auch uns im Körper innerlich vom Gewahrsein her ausdehnen, dass wir wirklich den Körper spüren und dann wird er auch lebendig. Und zwar geht der Körper, wenn der lebendig wird, auch wieder in Resonanz mit irgendwas. Mit den Blumen, die zum Beispiel hier stehen, oder mit den Gewürzen, die da stehen, oder mit dem Baum, den ich da sehe. Und dann ist das ist auch eine Berührung. Also wir brauchen nicht nur menschlichen Kontakt, sondern auch die Berührung mit Himmel und was auch immer wir da draußen sehen. Meer und Wasser. Und ich finde es natürlich, menschlicher Kontakt ist einfach unschlagbar. Also das ist auch das, was ich so ein bisschen schade finde, dass das jetzt so viele, also 2,5 Jahre einfach, mit allem waren wir da eingeschränkt. Und das ist auch für viele Menschen echt fatal. Also da sind wirklich auch Sachen entstanden, ja.
Das begegnet dir auch in deiner Praxis, ne? Und in deinen Workshops. Ja. Also ich sehe und höre und fühle das eben auch überall. Und gerade so im Tanzraum habe ich das Gefühl, da wird so viel nachgeholt. Auf so eine ganz wundervolle Art. Also kann da auch nur jeden animieren.
Mit Contact, Improvisation und sowas, oder?
Ja, also sich die Räume zu suchen, also ruhig mutig zu sein und zu schauen, wo ist mein Resonanzraum, den ich vielleicht noch gar nicht kenne.
Ja.
Oder den ich also vorher
Dinge
nicht kannte.
Ausprobieren.
Ja. Also weil wir haben ja keine Reglements in dem Sinne mehr, die wir so die letzten 2,5 Jahre hatten. Und ich finde aber, viele sind da noch, hängen da noch. Also wie gehst du da vor?
Also erstmal würde ich jetzt mit der Person etwas machen, dass die Angst minimiert wird. Weil ich würde mal sagen, dass ganz viel Spannung ganz oft im Nervensystem. Bei Frauen eher in die Lähmung, bei Männern in so eine Hyperaktivität und da ein bisschen was rausnehmen.
Ja. Wie geht das?
Über zum Beispiel Körperarbeit, aber auch über selber Übungen machen, die so eine Öffnung auch herbeiführen. Also ich arbeite im Yoga total gerne damit, dass man in die Zonen hineingeht, in die Körperzonen und guckt nach den Ressourcen, die da drin sind. Also zum Beispiel ins Herz mal reingehen, in die Rippen öffnen und dabei spüren, wie könnte sich das anfühlen, wenn ich wieder einen Schritt nach außen gehe. Also, und auch einfach gezielt Fragen stellen, die einen Raum öffnen für die Person. Wie würde sich das anfühlen, wenn du von heute auf morgen jetzt wieder ein Stück weit nach außen gehen könntest? Wenn du wieder ein Stück weit vertrauen würdest? Und dann begibt sich die Person nach innen. So Fragen, die zielen ja auf was, wo ist es denn? Und dann findet man vielleicht etwas in sich, das Ja sagen kann.
Ja, und was ist mit den Teilen, die nicht, also die sich fürchten?
Die sich fürchten.
Die kommen ja auch.
Genau.
So, was mache ich mit denen?
Erstmal haben die ganz viel Platz. Okay. Ich finde, das ist das Allerwichtigste, dass genau diese Sachen Platz haben. Und es geht auch nicht darum, diese Sachen also auch zu transformieren sofort oder auszuheilen. Ich bin ein Fan von, nimm das mal. Das ist eins von den vielen Dingen, die du in deinem Zimmer hast. Und zu erkennen, dann in der zweiten Instanz, dass das nur ein Teil deines Ichs ist und dass der überhaupt nicht weg muss. Dass die Angst einfach genau da, wo sie ist, sein darf. Man kann sich um sie kümmern. Aber vielleicht kann man auch den Blick davon wegnehmen und schauen, was ist sonst noch da. Und sich von diesem Teil ein wenig leiten lassen und beglücken lassen. Da gibt es ja noch ganz viele andere Dinge und da ist nicht nur Angst. Angst ist da, weil sie uns einnimmt, weil wir totalen Fokus drauf haben, weil wir so rangezoomt sind an diese Angst und vor allem, weil wir ihr glauben.
Ja, weil wir sie auch groß werden lassen.
Ja.
Wir erlauben das ja auch.
Ja. Und wir glauben ihr, weil wir der Meinung sind, dass das, was wir denken, real ist. Und das ist in den wenigsten Fällen so. Ich würde mal sagen, in 90% der Fälle ist es nicht so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich jetzt jedes Mal, also wenn meine Angst jedes Mal recht gehabt hätte, oje, oje. Also mir erzählt meine Angst manchmal Geschichten und ja, ich merke, dass mein Körper total reagiert. Das ist ja auch eine Maschine, die dann so
losgeht. Ne?
Irgendwas. Macht.
Automatik.
Genau. Und und im zweiten Moment kann ich aber auch hinterfragen, ob ich dem jetzt glauben muss. Und dann hört das im Körper vielleicht trotzdem nicht auf. Die Maschine sendet immer noch Adrenalin aus. Aber sobald ich weiß, hey, Moment mal, ich muss hier erstmal gar nichts verändern. Die Angst muss nicht weg. Ich muss nicht anders sein. Es muss hier mal gar nichts ausgeheilt werden, sondern das darf einfach mal hier so sein. Und dann gucke ich mal, was ist denn das, wo drin die Angst erscheint? Was ist denn das, wo die Angst erscheint? Weil die ist ja nicht ewig, die geht ja auch wieder weg.
Gib mal ein Beispiel.
Jeder von uns hatte schon mal eine Angst und diese Angst ist weggegangen, oder? Also ich kenne niemanden, der in Dauerangst ist. Ich habe in der Psychiatrie gearbeitet und selbst da gibt es niemanden, der immer Angst hat. Also muss es ja etwas geben, was da ist, wenn die Angst nicht da ist. Also hat möglicherweise die Angst ein Gewahrsein, also nicht die Angst hat ein Gewahrsein, sondern das Gewahrsein empfängt die Angst. Und ich kann in die Angst reinrutschen und der Angst voll glauben und da drin stecken bleiben. Oder ich kann der Angst den Raum geben und zu sagen, aber was ist denn das, was vor der Angst war, was nach der Angst sein wird, was aber die ganze Zeit da ist.
Was auch in diesem Raum ist.
Was ein Raum ist, genau. Und dann ist die Angst halt wie dieser wunderschöne Schrank, der da ist. Aber der Raum ist davon überhaupt nicht beeinträchtigt. Ja, der
einfach nur
ist
Teil.
Immer noch da.
Teil des Raumes.
Und dann nervt mich vielleicht immer noch dieser Schrank. Oh, der ist wunderschön, der Schrank. Aber der Schrank würde einen vielleicht immer noch nerven. Die Angst ist immer noch irgendwie unangenehm. Aber dadurch, dass es ja nur ein Schrank ist und ich ja der Raum bin, ist es eben aushaltbar und nicht mehr so fatal. Und vielleicht beruhigt sich dann der Körper auch irgendwann. Dem kann man auch dann ist ein guter Zeitpunkt auch einzusteigen und zu gucken, wo ist meine Sicherheitsfrequenz? Was brauche ich denn, damit ich eventuell merken kann, dass Sicherheit schon da ist, die ich ja jetzt in dem Moment vermisse? Das, oder welche Bewegung braucht es? Oder wie fühlt sich Sicherheit an? Da kann ich mich drum kümmern, um den Schrank. Ja? Aber vielleicht muss ich das auch gar nicht. Vielleicht kann ich da einfach nur sagen, okay, ja, wunderbar.
Du stehst da, ist okay.
Ja.
Also wie die Angst, bist da, ist okay. Ja. Und was ist noch da?
Was ist noch da? Und vor allem, was ist da, was schon immer die ganze Zeit da war? Was nie berührt ist von diesen ganzen Filtern und von diesem ganzen emotionalen Kram, der mir so tagtäglich begegnet oder hin und wieder mal bäm begegnet. Was ist denn das? Und das ist für mich die allerspannendste Frage. Die allerspannendste Frage. Das ist für mich noch spannender, als wie kriege ich jemanden aus der Angst raus, dass der sich frei bewegen kann, sondern wie schaffe ich es, jemanden zu unterstützen, wie schaffe ich es, jemanden zu führen in eine tiefe Kontemplation, dass er oder sie erkennt, dass sie da Raum ist. Mhm.
Die Quelle dann,
ja,
ne?
Die Quelle. Mhm.
Schön.
Die eben nicht in einem in ein Gefühl oder in irgendwas, was vergänglich ist. Mhm. Ja.
Du hast vorhin die Essener erwähnt. Was da war ich? Das habe ich noch nie gehört, das Wort. Was ist? Was sind der oder die oder
Essener? Ja, ganz spannend. Also es wurden so in den 50er Jahren wurden so Schriften gefunden in so Tonkrügen, völlig also teilweise unversehrt. Viele Schriftrollen sind unversehrt, andere sind in Fragmenten. Und da gab es ein riesen Bomborium drum.
Und jeder wo wurden die gefunden?
In Qumran. In den Höhlen von Qumran, das ist im Israel, am Toten Meer. Okay. Und ja, also so die ganze Gegend dort ist ja, hat ja, da pulsierte es ja schon. Wenn ich in eine Zeitmaschine gehen
die
würde.
Die Geomantiker hätten ihren Spaß, ja?
Ja, ja, bestimmt. Also das ist, wart ihr mal in Israel?
Ja.
Ah. Oh. Bei dir habe ich das kurz gedacht, dass du aus Israel kommst, ja.
Oh.
Und
Dankeschön.
Ja.
Ja.
Ja, auch mit den Haaren. Also, ja.
Nicht in diesem Leben, aber
ja.
Wer weiß.
Hat es dir gefallen?
Oh,
hat sich interessiert?
Ja, hat mich total gedreht, würde ich sagen. Ja, danke.
Und in diesen Höhlen wurden diese Schriften gefunden und das sind so, man sagt, dort hat eine Gemeinschaft gewohnt. Und auch im Neuen Testament findet man da, also die gab es wirklich, es gab so drei große Gruppierungen, die Pharisäer, Sadduzäer und Essener, bestimmt schon mal irgendwie gehört. Und die Essener haben verschiedene Epochen auch durchgemacht und auch unterschiedliche, ja, sie haben so ganz aus vielen verschiedenen Kulturen Sachen gesammelt.
Mhm.
Und die waren schon immer sehr offen und haben so ein bisschen wie im Huna, nimm das, was heilt, ja, sich nicht festgelegt auf was. Und das waren wirklich extrem gute Kontemplatoren, könnte man sagen. Sie waren Astronomen und die haben sich einfach mit Anbau beschäftigt. Und die haben einfach ganz, ganz, ganz gut die Natur beobachtet. So wie im Tao auch, ne? Da beobachtet man auch diese fünf Elemente und erkennt dann dort die Prinzipien und wendet sie an. Und so haben die Essener das auch gemacht, auf ihre Art und Weise. Das waren Mystiker, definitiv. Und die waren sehr interessiert an der Erfahrung. Ja, ich will nicht nur gucken, was kann der Baum? Ah, der ist stark und der entfaltet sich und der wächst. Nein, nein, sondern noch mehr so, wie fühlt sich das bei mir an?
Wenn ich der Baum bin.
Wenn ich der Baum bin.
Ja.
Ja, und wie fühlt sich der Baum in mir an? Und sogar, wie fühle ich mich im Baum?
Ja, ja.
Und das waren auch Trance-Reisende, ne? Die haben auch verschiedene Qualitäten gehabt, so, ja, das, was man so sagt, so esoterischen Kram.
Aber da habe ich ja ein bisschen Abstand. Also ich würde es eher in die spirituelle
Richtung. Ja, ich bin sehr dankbar, dass du das so siehst. Aber das wurde sehr belächelt,
als
ich davon früher mal erzählt habe. Und und ich bin da eingetaucht in diese Energetik, aber auch in diese Philosophie, die sich sehr auch deckt mit der Non-Dualität. Und finde das einfach, sie haben beschreiben so diesen Mikro- und Makrokosmos.
Mhm. Ne? Beschreib nochmal Non-Dualität. Also das ist ja ein Riesenüberschrift auch.
Ja, eine Riesenüberschrift.
Ja.
Im Prinzip, dass wir alle das Gleiche sind, obwohl jeder von uns individuell ist. Du, Katinka, stehst als eigener Mensch hier.
Und trotzdem bist du auch ein Teil von mir und ich von dir. So meinst du das?
Ja, wobei wir natürlich... Jeder hat praktisch eine andere Form, ja. Aber in dir und in mir und in Franziska ist das ganze Universum. Ich habe früher immer gedacht, dass wir Menschen, jeder ein Teil ist, ein Puzzleteil und zusammen sind wir das Ganze. Das sehe ich jetzt nicht mehr so. Sondern eher, dass jeder in uns, also jeder hat das ganze Universum in sich selbst drin. Da gibt es auch wissenschaftlich Beweise, ne, dass praktisch jeder, also jede Zelle hat... hat alle Zellen in sich, nur sie schwingt halt auf sich. Ne? Also die Leberzelle hat alle Zellen in sich, aber die Leberzelle ist aktiv.
Ja, ja? Okay.
Also das heißt, alles, was uns verbindet, ist jeder für sich selbst. Also wir haben zwar unterschiedliche Formen mit unterschiedlichen dominanten Qualitäten. Das, da ist die Leberzelle wach.
Da ist sie wieder, der Metallmensch, oder?
Ja. Ja. Und dennoch haben wir etwas, was wir alle gleich sind und was nie zu einer Form wird oder nie zu etwas Vergänglichem wird, sondern was praktisch ewig ist. Ja. Und das ist das, was wir wirklich sind. Und das, was so erscheint, ne, so das, was wir sprechen, was wir sagen, was wir essen, das ist einfach ein Ausdruck von dem Ganzen, der irgendwann auch zu Ende geht, aber übrig bleibt das wahre Sein. Mhm. Wir verändern uns ja auch alle 7 Jahre. Mhm. Also das heißt, von mir gibt es nichts mehr, was ich mal als Baby hatte. Von euch wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Ja, und trotzdem gibt es irgendwas, was jede Veränderung überdauert. Mhm. Und das ist das, was ich Non-Dualität nenne, also als definiere. Da gibt es bestimmt ganz tolle Definitionen, die man nochmal anders sagen kann. Aber das ist das, was es für mich am eindrücklichsten macht, dass es etwas gibt, was die ganze Zeit immer da ist und was das ist, was uns alle miteinander verbindet, weil wir das Gleiche sind. Das ist das, was wir wirklich alle gleich haben.
Mhm. Und haben wir da im Moment eine Chance bekommen, also so fühlt es sich zumindest für mich an, also uns selbst und die Welt noch mal anders zu sehen durch diese enormen Themen, die im Moment so kommen, von denen wir oder die wir versuchen irgendwie zu strukturieren oder damit umzugehen. Siehst du das auch als Chance?
Ja. Ja, fast schon eine Chance, auf die wir so gedrückt werden, ne? Ja. Umwelt und Politik und alles. Ja. Mhm. Ja. Wir sind eigentlich, also uns wird auch, glaube ich, allen klar, wie verbunden wir als Menschen miteinander sind, ne?
Na, wenn wir das wollen. Ist so.
Also, wenn wir das wollen,
wenn wir da die Verbundenheit fühlen wollen. Das ist ja jetzt noch nicht flächendeckend über den Planeten, aber es ist irgendwie toll, finde ich. Oder ich mag das sehr, diese manchmal winzigen Momente zu fühlen, wo ich so denke, boah, das ist jetzt echt anders. Mhm. Und wie schön, dass es so ist und dass es immer diese, immer mehr Spots in meinem Gewahrsein gibt, wo das Verbindung möglich ist. Wo das möglich ist. Mhm. Also nicht, wenn ich jetzt durch die Kanäle mich da abends im Fernseher seppe, dann ist es selten. Ja. Aber es ist irgendwie schon mein Ziel, immer mehr von diesen Orten zu suchen oder auch der Ort auch selber zu sein.
Ja, ja.
Das ist wahrscheinlich auch ein Anspruch,
ja,
den du hast oder der automatisch in dir wahrscheinlich gekommen ist, oder?
Ja. Also es ist eigentlich eine Erfahrung, die dann zu dem Wissen führt, dass wir verbunden sind. Mhm. Ja. Ich meine, in der äußeren Ebene ist uns aber, finde ich, auch als Gesellschaft klarer geworden, dass wir verbunden sind, weil wenn irgendwelche Lieferketten irgendwo unterbrochen sind, in keine Ahnung, China oder sonst wo, Großartig. Dass dann wir merken, oh, also wir haben doch was mit denen zu tun. Mhm. Ja, oder da passiert was und hier. Ja. Mhm. Ja. Aber am Ende hilft uns das nicht weiter, wenn wir die Erfahrung nicht machen, dass wir verbunden sind.
Genau.
Dann kann uns das noch jemand so oft sagen und ich kann noch so oft die Upanishaden lesen und alles ist eins, ja. Aber wenn das nicht zu mir durchdringt, wenn ich nicht zu dem Punkt komme, dass ich innehalte und wirklich mich verändern lasse vom Leben.
Schön.
Ja, dann macht man genauso weiter wie bis jetzt. Mhm. Und dann bang your head. Also.
Das war ganz schön. Also dieses, dass ich mich, wenn ich mich nicht verändern lasse durchs Leben, also da kommen wir zu dem zurück, was du auch am Anfang gesagt hast, ich muss eben nicht mehr, also ich habe irgendwann festgestellt, ich muss nicht so wahnsinnig viel tun, machen, sein, halten, stecken, organisieren.
Leisten.
Ja. Sondern das Leben lebt mich.
Mhm. Genau.
Also da hinzukommen.
Ja.
Das ist Wahnsinn, was das für eine Arbeit ist. Ne?
Verrückt, ne? Vom Aktiven ins Rezeptive ist viel schwieriger als umgekehrt.
Ja, weil wir irgendwie so sind, ne? Oder weil wir denken, dass wir so sein müssen über Jahrhunderte, oder?
Ja, total. Mit diesem Survival-Modus, den wir ja praktisch die ganze Zeit auch noch bedienen. Mhm. Da gibt es ja diesen schönen Spruch und den habe ich erstmal nicht verstanden. Es gibt das Patanjali Yoga Sutra, das ist eine Yoga-Schrift.
Okay.
Und der sagt, wir sind hier, um was zurückzulassen. Also wir sind nicht hier, um was dazu zu gewinnen, sondern was zurückzulassen. Mhm. Um was loszulassen. Und dann habe ich auch gedacht, also so in den 20ern, wo ich so wahnsinnig super aktiv war und gedacht habe, ja, man muss hier noch was lernen und da noch was lernen. Und Patanjali zeigt darauf hin, dass schon alles da ist und dass sich das entfaltet, wenn wir aufhören, immer aktiv zu sein, sondern erstmal erkennen, dass schon alles da ist und unsere Filter loslassen und unsere falschen Vorstellungen und Ideen und unseren Mangel und all das, was wir eben, ja, denken, was wir müssten, was wir eigentlich nicht müssten. Mhm. Ja.
Und von wem wir denken, dass wir es nicht haben.
Also, ja, genau.
Ja. Willst du irgendwas ins Feuer geben? Wir haben jetzt schon angefangen zu zünden.
Ich wollte gerade sagen, also ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir und dann auch unseren Zuhörern. Also ich könnte noch Stunden weiter zuhören. Ja, ich habe das Gefühl, da ist noch sehr viel. Mhm. Und gleichzeitig ist unsere Stunde schon zu Ende, leider.
Es war so schön mit euch. Ja,
ist immer noch schön.
Und ich darf jetzt einfach...
du machst was mal. Genau, also du kannst was ins Feuer geben und es befeuern. Wir sind ja alle längst so weit, dass es nicht, dass nichts weg muss.
Ja, ich gebe tatsächlich diese Bemühung, die auch in mir steckt.
Die Anstrengung.
Ja.
Ja, schön.
Genau, die gebe ich hier nochmal rein. Auf dass das wirken möge, was schon da ist. Und auf dass das schon wahrgenommen wird, was schon da ist. Ja.
Und das Vertrauen
ja.
da rein.
Genau. Mhm.
Schön.
Und die Sucht, was verändern zu müssen, die gebe ich auch noch rein.
Okay, die soll dann aber eher ein bisschen ins Feuer.
Ja,
hier, aber genau, es wird das Richtige. Es passiert schon
in
das
die
Richtige.
Richtige Richtung.
Genau, ja, schön. Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Oh.
Liebe Daniela Iwin, ihr könnt sie natürlich googeln.
Ja, aber genau, das Daniela mit I und J, wichtig, kroatisch. Und Iwin schreibt sich?
I-V-I-N.
I-V-I-N. Und kleiner Shoutout, wo findet man dich?
In Stuttgart.
Genau, in Stuttgart Website, hast du deine Praxis.
Genau, in der Praxis und Yoga-Studio und
du machst auch Reisen? Du machst bestimmt
ja,
auch Reisen.
In Kroatien natürlich.
Ja, habe ich schon gebucht. Ja. Gerade.
Also, genau. Monument. Also nächstes Jahr Sommer. Ich war ja mal in Kroatien. Ich fand es unfassbar.
Oh.
Ja, also von daher, I sign up for it.
Ja, oh, schön. Ich habe auch schon.
Super.
Sehr vielen, schön. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke dir sehr.
Dankeschön.
Ich freue mich so. Vielen, vielen Dank.